Inklusion entsteht halt immer durch Begegnung, also am spielerischsten oder am leichtesten.
Dann trainiere ich dementsprechend gegen diese Spastik und mache dann einfach die Muskeln und den Strecker einfach stärker, sodass die Spastik da keine Chance hat.
Der Podcast über Sport und Inklusion.
Ich sitze jetzt seit Geburt im Rollstuhl, aber das heißt nicht, dass ich unbedingt auch Rollstuhl fahren kann.
Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Tennis ist immer Tennis. Egal wer da kommt, egal wen du unterrichtest und was der für Voraussetzungen mitbringt. Und ja, mit dem kannst du genauso Gas geben. Tennis ist für alle da.
Alles para Folge 14 ist hier. Wir melden uns zurück und Philipp, heute eine doppelte Premiere für uns. Man könnte fast schon von einer Weltpremiere sprechen. Wir nehmen mit unserem Podcast heute nämlich zum ersten Mal sozusagen in Präsenz auf. Präsenz ist ja so ein geflügeltes Wort im Moment in der Pandemie sowieso, aber man mag es kaum glauben. Wir sitzen im gleichen Raum wie unsere Gesprächspartner.
Das ist, ich bin auch ganz irritiert, so nah neben dir zu sitzen. Finde ich richtig komisch, dich nicht irgendwie durch so ein Bildschirm oder so zu sehen. Und das ist auch schon die zweite Premiere, die wir quasi haben, eine doppelte Weltpremiere. Denn es ist nicht nur ein Gesprächspartner, sondern es sind gleich zwei hier heute, zwei Interviewgäste. Und ich bin sehr gespannt. Corona, lässt uns mal so aufnehmen, Dorian.
Wir sagen natürlich noch dazu, wir sind trotzdem heute alle tagesaktuell getestet. Also das ist eine sichere Angelegenheit. Ja, und jetzt kommen wir dann tatsächlich mal zu unseren Gästen. Gut für uns, Philipp, die haben beide den gleichen Vornamen. Ist ein bisschen leichter, sich zu merken.
Es ist so viel doppelt heute, das ist wirklich Wahnsinn. Wenn wir gleich noch zurechtkommen, müssen wir mal gucken. Also Nick und Nick sind hier. Und um es noch ein bisschen einfacher zu halten, Niklas Höfgen, der Rollstuhl Tennis-Bundestrainer und einer seiner Spieler, Nick Nobbe. Grüße euch.
Wunderschönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind hier im Prinzip zu Gast bei dir, Nick, beim TC Weiden in Köln und haben gerade mal schon so ein bisschen ausprobiert, Rollstuhl-Tennis zu spielen. Wie haben wir uns denn geschlagen jetzt?
Und Nick, der Trainer, ist wichtig.
Ja.
Sonst gehen wir wirklich lieber durch. Ja. Genau. Also, Jungs, auf motivationaler Ebene wart ihr ganz, ganz weit vorne. Technisch ist da noch ein bisschen Entwicklungspotenzial, aber man kann was aus euch rausholen.
Technisch hat es jetzt aber zwei Ebenen. Einmal fahrtechnisch sozusagen, im Rolli sitzend. Und natürlich die tennistechnische Ebene.
Genau, deswegen haben wir auch anfangs noch so ein bisschen separiert geübt. Einmal das Fahren ohne Schläger, dann das Fahren mit Schläger. Und dann haben wir uns an die Schläge rangetraut. So viel anders würde ich das mit einem Anfänger oder einer Anfängerin auch gar nicht machen, die mit dem Interesse zum Training käme, das auch weiterzuführen.
Und wie das aussieht, das könnt ihr Zuhörerinnen und Zuhörer euch mal anschauen dann. Das gibt es bei Social Media, wie wir uns da, wie gut oder schlecht auch immer wir uns da geschlagen haben. Das lassen wir euch auch mal entscheiden gerne.
Um jetzt, Nick, dich als Spieler mit ins Boot zu nehmen, also für uns das Schwierigste war auf jeden Fall Rolli fahren und auch vor allen Dingen dann Rolli mit Schläger fahren, weil irgendwie war der im Weg so beim Reifen bewegen.
Dafür habt ihr euch aber auch sehr gut geschlagen für das erste Mal, dass ihr überhaupt im Rollstuhl saß. So, wie ihr erzählt habt, war das eure erste Erfahrung, was Rollstuhltennis anging. Von daher habt ihr euch, wie gesagt, sehr gut geschlagen und das sah auch eigentlich doch schon richtig aus. Also es ging in die richtige Richtung, aber ihr habt recht, so die Koordination gerade mit dem Schläger und dem Sportrollstuhl und dem Ball ist ja das Besondere beim Rollstuhltennis. Also mir geht es da ähnlich, ich sitze jetzt seit Geburt im Rollstuhl, aber das heißt nicht, dass ich unbedingt auch Rollstuhl fahren kann. Von daher ist Fahrtraining das A und O und nicht nur ihr habt damit eure Probleme bzw. Startschwierigkeiten, nenne ich es einfach mal, sondern das muss jeder Spieler, sei es in den Top 100 oder in den Top 10, tagtäglich bis zur Ermüdigkeit trainieren.
Der Coach hat uns eben schon gesagt, einige spielen mit Handschuhen, du nicht. Hast du die nötige Hornhaut denn? Weil ich habe zum Beispiel mir eine Blase hier an der Kante gefahren.
Ja, genau, und das innerhalb der kurzen Trainingssession. Also den Weg habe ich auch schon hinter mir. Also ich habe etliche Blasen, beziehungsweise auch innerhalb des Matches bekommt man immer wieder irgendwelche Blessuren, beziehungsweise man geht ja auch einfach nicht glimpflich damit seinen Händen um. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass ich das Glück habe, dass ich seit Geburt im Rollstuhl sitze, habe ich damit keine Schwierigkeiten, beziehungsweise hat sich über die Zeit einfach eine gute Hornhaut als Schutzschicht gebildet, sodass man da ja sehr gut den Schläger beziehungsweise den Greifreifen bewegen kann.
Du hast schon gesagt, man muss es praktisch eigentlich täglich trainieren, dieses Rollifahren. Wie sieht das aus? Also hast du dann tatsächlich so auch im Alltag in deinem dann Nicht-Sportrollstuhl Einfach so kleine Challenges, die du so am Tag machst, oder ist es dann wirklich immer explizites Training?
Also das Gute ist, dass ich in Münster die Möglichkeit habe, dadurch, dass das alles sehr ebenerdig und sehr flach ist, mit dem Handbike sehr viele Trainingseinheiten oder auch in meinem täglichen Leben mit dem Handbike eigentlich unterwegs bin und nicht mit dem Auto. Also sprich, das kann man sich wie ein Fahrrad für einen Rollstuhl vorstellen, wo man dann halt eine Rotationsbewegung mit den Armen ausführt nach vorne hin. Ja, und das Training geht dann auch in die Arme bzw. Rückenmuskulatur, sodass man da dementsprechend das 1:1 eigentlich auch aufs Rollstuhlfahren übertragen kann.
Ja, wir mussten ja eben sogar schon hier den Linienpendel fahren zum Training, was ich noch aus dem Abi quasi kenne, beziehungsweise aus der Schule, und keiner mochte es eigentlich, das Sprinten. Niklas, also wir versuchen es jetzt mal so, Niklas ist der Trainer und Nick ist der Sportler.
So haben wir es uns vorgenommen, mal gucken, ob wir es
schaffen, das damit auch Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer ist. Niklas, du hast uns das, oder ihr beide habt es uns eben versucht zu erklären, und du trainierst es, also bringst es bei, hast selbst aber keine Einschränkung. Wie machst du das denn dann? Also wie gehst du daran, dieses Fahren beizubringen, wenn du ja selbst eigentlich nicht diese Lebenserfahrung Rollstuhl hast?
Genau, also wie Nick schon richtig sagte, ist im Grunde genommen das Fahren im Sportrollstuhl auf dem Tennisplatz und die Bewegung im Rollstuhl im Alltag zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt, das Training im Sportrollstuhl auf dem Tennisplatz muss man tatsächlich üben. Und deswegen tun wir das. Also zu meiner Trainingsphilosophie gehört tatsächlich sehr viel Fahrtraining, weil ich den besten Tennisspieler der Welt haben kann mit der geilsten Vorhand der Welt. Aber wenn er nicht zu dieser Vorhand hinkommt, dann bringt ihm oder ihr das gar nichts. Und deswegen wird das viel trainiert. Und für mich persönlich ist dieses ganze Fahrtraining eigentlich so entstanden, dass ich als klassischer Tennistrainer sozialisiert bin aus dem Nichtbehindertenbereich oder ich sag mal aus dem laufenden Tennisbereich. Und dann zwei Dinge miteinander kombiniert habe. Einmal das, was ich aus diesem Training kenne, alles, was ich mit laufenden Leuten mache, auch mit rollenden Leuten mache an Athletiktraining. Und der zweite Punkt ist, dass ich mich von Anfang an selber mit in den Sportrollstuhl gesetzt habe, um diesen Transfer leisten zu können. Zum einen aus so einem methodischen Anspruch, aber auch, weil es mir total viel Spaß gemacht hat von Anfang an.
Die Regeln, um jetzt mal aufs Rollstuhltennis explizit zu kommen, jetzt in einem Wettkampfspiel, sind ja eigentlich praktisch identisch mit dem Fußgängertennis. Spielfeld ist das gleiche, nur eben, dass der Ball zweimal auftitschen darf, oder? Sonst ist eigentlich komplett identisch. Das heißt, du könntest auch mit uns als Fußgängern ganz normal spielen.
Ja, genau. Das ist eben das Schöne am Rollstuhltennis, wie du es bereits gesagt hast, ist Schlägergröße identisch, beziehungsweise sind die Schläger gleich, die Bälle sind gleich, das Spielfeld ist gleich, nur dass der Ball auf meiner Spielfeldseite zweimal ticken darf. Also sprich, der erste Bounce muss im Feld aufkommen und der zweite darf dann halt auch außerhalb des Spielfelds aufkommen. Aber ja, es ist, wie soll ich sagen, keine Regel zur Bequemlichkeit oder die zur Bequemlichkeit verleiten soll, weil ja sehr viel Speed verloren geht, wenn man den Ball halt zweimal auftrumpfen lässt und dementsprechend versucht man, den Ball schon beim ersten Bounce zu nehmen. Aber das Schöne insgesamt ist, dass Läufer, Tennis und Rollstuhltennis praktisch identisch sind, was es halt auch möglich macht, dass man, so wie bei mir in meinem Verein auch, dass man dann einfach mit Läufern auf den Platz gehen kann.
Also es ist auch tatsächlich so Alltag, dass dich sonntags zum Tennisspielen verabredest?
Genau, dass man nicht explizit beispielsweise nach einem Rollstuhltennistrainer suchen muss oder nach irgendwelchen anderen Rollstuhlfahrern, die man dann halt zum Rollstuhltennis zwingen muss, weil die dann irgendwie aus anderen Sportarten kommen, sondern man kann sich dann seinen Kommilitonen, Kollegen, Freund, Freundin schnappen und einfach auf den Tennisplatz gehen. Das braucht dann vielleicht 2-3 Minuten für die, dass sie realisieren, okay, bei ihm darf der Ball zweimal ticken, aber da ist man in nur Komma nix drin, sodass man da auch gut zusammenspielen kann, und auch das Heimtraining funktioniert da ganz normal, dass ich damit mit der Mannschaft bzw. den einzelnen Spielern trainiere.
Du spielst ja auch selbst Quad, genau, und bist da Nummer 64 der Weltrangliste, wenn diese Zahl noch aktuell ist.
Die ist aktuell, genau.
Gute Recherche.
Ja. Quad bedeutet, dass du nicht nur Einschränkung der Beine hast, sondern auch der Arme. Wir haben eben gesehen, wie du spielst, weil wir dabei waren. Vielleicht kannst du es nochmal den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was das für dich bedeutet beim Spielen im Gegensatz zu Fußgängern. Ist logisch, aber auch im Gegensatz eben zu denen, die nicht Quad spielen, sondern in Anführungszeichen klassisches Rollstuhltennis. Ja.
Also beim Rollstuhltennis gibt es insgesamt drei Startklassen: Damen, Herren und Quad, beziehungsweise Junioren. Also man wird insgesamt qualifiziert beim unterm Review. Dann schaut sich ein Sportarzt einfach deine Behinderung an. Das funktioniert bei internationalen Turnieren, dass man halt sagt, okay, ich möchte an einem internationalen Turnier teilnehmen, muss aber auch dementsprechend dann klassifiziert werden. Und bei mir besteht eben die Besonderheit im Gegensatz zu den Herren und zu den Damen, dass ich Einschränkungen an mindestens 3 Extremitäten habe, also sprich an beiden Beinen aufgrund meiner spastischen Diparese, aber auch im linken Arm, weil der linke Arm auch von der Spastik betroffen ist, beziehungsweise das Radiusköpfchen im linken Arm rausgewachsen ist, sodass es mir nicht möglich ist, den Arm vernünftig zu rotieren, also die Hand aufzumachen. Ich mache es mal eben vor, ihr Zuhörer könnt das leider nicht sehen. Also sprich, der linke Arm stoppt dann in der Mitte. Also sprich, ich kann beim Ballwurf beispielsweise nicht mit der ganzen Hand den Ball hochwerben, sondern muss das mit 3 Fingern machen. Insbesondere auch beim Greifreifen kann ich nicht komplett zugreifen. Also das Feingefühl ist einfach in der linken Hand nicht vorhanden, neben dieser körperlichen Rotationsproblematik. Dementsprechend bin ich in einer separaten Klasse. Da sind Herren und Damen auch gemischt, also sprich in dieser Quad-Klasse, wo es dann auch nach Punkten geht, aber das wäre zu detailreich. Und in dieser Klasse ist es halt eben so, dass Menschen mit mindestens 3 Extremitäten dort klassifiziert werden, was aber nicht heißt, dass da auch Menschen dabei sind oder auch tatsächlich dabei sind, die beispielsweise eine Amputation haben, wo der Arm oder die Finger nicht richtig ausgewachsen sind, also sprich, die dann keine Finger beispielsweise haben. Witzigstes Beispiel ist ein E-Rollstuhlfahrer, der spielt mittlerweile nicht mehr, ist Nick Taylor, der war jahrelang Nummer 1 der Welt.
Heißen die alle Nick da?
Ja, die heißen alle Nick. So, das ist so.
Einstellungskriterium.
Genau, so, bevor du Rollstuhltennis spielst, so wird erst dein Name abgefragt. Und der ist auch so ein kleines beziehungsweise großes Idol von mir, der sitzt im E-Rollstuhl. Also sprich, der fährt mit seinem Alltagsrollstuhl auf dem Court rum und spielt als E-Rollstuhlfahrer Tennis. Dadurch, dass aber seine Arme so eingeschränkt sind und sein Oberkörper, dass er keinen Ballwurf durchführen kann, hat er den Schläger im Handgelenk so eingeklappt und der legt sich den Ball auf die Füße beim Aufschlag. Also sprich, der wirft mit seinem Fuß den Ball nach oben. Das ist ein Ballwurf.
Das ist ja Wahnsinn.
Der hat genau das, ja, wie du gesagt hast, ich war auch baff, als ich den das erste Mal in den Niederlanden habe spielen sehen bei einem Turnier. Und der hat damit reihenweise Turniere, Grand-Slam-Turniere, Titel geholt, war bei den Paralympics am Start und ist jetzt aufgrund seines Alters vom Tennis ab, spielt jetzt Boccia in den Start, spielt da eine ruhige Kugel in Anführungsstrichen.
Aber dazu nochmal kurz eine Nachfrage, elektronisch fährt der, ist das nicht nochmal, kann das nicht ein Vorteil sein? Also wenn man einen Motorantrieb hat, ist man eventuell schneller als jemand mit der Hand. Man hat die Arme, die nicht so belastet werden, weil man das ja den Motor regeln lässt. Mhm. Ich habe es eben
und man bemerkt, wird nicht müde.
Es ging total niemand, man wird nicht müde, also es sind auch ganz andere Faktoren, die noch da reinkommen,
oder? Also ich habe öfters schon gegen einen anderen E-Rollstuhlfahrer aus Großbritannien gespielt. Und klar, es ist eine Einstellung, gegen einen zu spielen, der in Anführungsstrichen nie müde wird. Dementsprechend, also ist es mental eine andere Herausforderung. Klar, der kann vorwärts, rückwärts fahren auf Knopfdruck. Man darf aber nicht unterschätzen, dass er ja eine andere Schwungmasse mit sich fährt. Also sprich, der muss diesen Sportrollstuhl überhaupt mal oder diesen E-Sportrollstuhl überhaupt mal bewegen können, gleichzeitig noch schlagen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Koordination auch auf dem Platz. Und da gibt es dann natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Und in puncto Ausdauer muss es dann einfach schaffen, das Spiel vielleicht ein bisschen in die Länge zu spielen, dass er dann auch mal 2,5 Stunden gegen den spielt, sodass er ja Motorprobleme nicht, aber Akkuprobleme bekommt. Und es war wirklich mal so, dass
neue
er
Taktiken.
Ja, leider aufgeben musste. Das war nicht geplant, aber wir gingen in den dritten Satz und er musste aufgeben, weil sein Akku leer war. Aber wir haben uns da in Berlin auf einem Turnier bei den German Open echt wortwörtlich die Kugel gegeben, sodass es bis in den dritten Satz ging. Und da musste er leider aufgeben, weil er keinen Ersatzakku da hatte. Und nach 2,5 Stunden war der Akku leer.
Das ist der Wahnsinn. Ja. Wenn man das irgendwo lesen würde, Aufgabe war Akku leer, denkt man ja eigentlich genau. Der körperliche Akku.
Denkst du, das ist eine Metapher, ne?
Ja, genau.
Das war dann was anderes, ja.
Andererseits darf man aber auch nicht vergessen, um diese E-Rollstuhl-Geschichte abzuschließen, der sitzt nicht umsonst da drin. Ne? Das heißt, er ist körperlich gar nicht in der Lage, einen manuellen Rollstuhl anzutreiben. Das heißt, er ist so dermaßen eingeschränkt, dass darunter wiederum natürlich auch koordinative Aspekte wie die Schläge zum Beispiel leiden. Ne? Also das ist schon...
Also es gleicht sich aus.
Es gleicht sich absolut aus. Das ist mega beeindruckend. Und so generell das Motto, Tennis ist immer Tennis. Egal, wer da kommt, egal, wen du unterrichtest und was der für Voraussetzungen mitbringt. Und ja, mit dem kannst du genauso Gas geben.
Also wir haben es jetzt ja eigentlich schon rausgehört. Es gibt kaum Unterschiede. Du spielst auch mit Fußgängern, Nick. Würdet ihr trotzdem sagen, es gibt was, was ein Fußgänger-Tennisspieler, ein Roger Federer, von dir zum Beispiel lernen kann? Oder du hast ja auch einen Überblick, weil du viele verschiedene Rollstuhl-Tennisspieler kennst.
Ja, also ich denke, lernen können die eine Menge voneinander und miteinander. Deswegen trainieren wir ja auch unter anderem in inklusiven Settings. Und ich glaube schon, dass, also wenn man sich die Top-Rollstuhl-Tennisspielerinnen und Spieler anschaut, dass die so von was Trainingseinsatz, Akribie und so weiter angeht, in nichts nachstehen einem Fußgängerprofi. Und das gilt wahrscheinlich genauso für jemanden, der Paraschwimmen macht und der genauso viel trainiert wie jemand, der olympisch schwimmt und so weiter. Und ich denke, aus jeder Begegnung können die Leute auf jeden Fall was lernen. Ja.
Würdest du das auch unterstützen? Also, ja. Oder hättest du was, wo du sagst, na, ich glaube, da könnte ich dem Roger oder dem Rafa nochmal
noch was zeigen. Schön wär's. Nein, wir spielen alle Tennis, weil es einem Spaß macht. Und ich glaube, dass ja, man gegenseitig viel in puncto Einstellung voneinander lernen kann. Und man da teilweise man auch einfach mal einen Perspektivwechsel vornehmen muss, sowohl als Rollstuhlfahrer als auch als Läufer, nenne ich das mal, um dann halt sich selber nochmal zu motivieren und beispielsweise ja, irgendwelche Spielzüge auch sich von Läufern anzugucken und gleichzeitig stehen die dann am Rand, wenn ich trainiere und man sagt, okay, ja, das ist natürlich auch mal eine Möglichkeit, den Ball zu spielen. Ah, aus dem Winkel geht das auch, selbst im Rollstuhl so. Und dann motiviert man sich eigentlich dadurch gegenseitig. Von daher finde ich das eigentlich schon eine schöne Möglichkeit, sich da gegenseitig zu supporten und zu unterstützen.
Würdet ihr denn dann sagen, Tennis ist schon eine wirklich der inklusiveren Sportarten? Wenn man jetzt inklusive Sportarten an sich anguckt, also man hat ja bei den Teamsportarten ist es oft, dass sowieso gemischt gespielt wird, zum Beispiel von meinetwegen Männern, Frauen. Das wäre jetzt nicht unbedingt mit Fußgängern und Menschen mit Beeinträchtigung, aber da wird irgendwie mal gemischt. Aber was die Inklusivität mit eben Fußgänger und Menschen mit Beeinträchtigung angeht, hat da Tennis so ein bisschen vielleicht ja eine Vorbildrolle oder kann einer einnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Tennis das zumindest in Deutschland vielleicht so langsam erst versteht, was das für ein Geschenk sein kann, dass alle Menschen miteinander Tennis spielen können. Halt zu Fuß, im Rollstuhl, mit jemandem mit Seh- oder Hörbeeinträchtigung oder Lernbeeinträchtigung. Und da ist Tennis vielleicht schon besonders, dass es tatsächlich so viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann, um halt Zugänge zu ermöglichen. Na, wenn jemand nicht laufen kann, dann setzt man den halt in den Sportrollstuhl. Wenn jemand nicht gut sehen kann, dann gibt man dem halt einen klingelnden Ball. Und so weiter. Also wir können an ganz vielen Sachen schrauben, damit Tennis inklusiver wird. Und da sind wir vielleicht einigen Sportarten gegenüber im Vorteil, aber ich denke immer, dass jeder gute Trainer, jede gute Trainerin methodisch das schon so gestalten kann, dass alle herausgefordert sind. Es gibt ja auch vermeintlich inklusive Sportarten, da werden aber alle, sag ich mal in Anführungsstrichen, behindert gemacht. Also da werden einfach alle in den Rollstuhl gesetzt oder alle kriegen eine Dunkelmaske auf und blind gemacht oder so. Und ich finde es eigentlich ein bisschen attraktiver, vielleicht auch herausfordernder, aber schon attraktiver, das sollte das Ziel eines inklusiven Trainings sein, dass alle ihre Potenziale unter ihren Voraussetzungen ausschöpfen können und trotzdem die Challenge haben. Also das, was Nick sagte, keiner muss sich irgendwie zurücknehmen und mitdaddeln. Es müssen auch nicht alle in den Stuhl gesetzt werden. Jeder kann das zocken, worauf er Bock hat, gemeinsam mit den anderen. Und das kann Tennis, glaube ich.
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
Und ja, das wird natürlich jetzt spannend zu sehen sein. Wir haben es natürlich bis sonst immer nur mit einem Gast gemacht, beziehungsweise einer Person, die dann die Antwort gegeben hat. Insofern, ihr haut es einfach so schnell wie möglich, wie ihr Bock habt, raus.
Der Spieler legt vor und der Trainer hinterher, aber nicht beeinflussen lassen natürlich.
Okay, alles klar. Der Druck ist groß.
Es sind nur entweder oder und ihr quasi entscheidet euch für einen Begriff.
Doppel oder Einzel?
Doppel.
Doppel.
Advokat oder Avocado?
Avocado.
Definitiv die Avocado.
Vorhand oder Rückhand?
Rückhand.
Vorhand.
Trainer oder Spieler?
Spieler.
Trainer.
Überraschend.
Federer oder Nadal?
Federer.
Auch Team Roger.
Leitungs- oder Sprudelwasser?
Sprudel.
Leitung.
Asche oder Hartplatz?
Hardcourt.
Asche.
Volley oder Rolli?
Volley.
Volley.
Tee trinken oder Teefeld?
Teefeld.
Tee trinken.
Wahnsinn.
Ich komme aus Ostfriesland.
Da gab es viele Verschiedenheiten. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen einheitlicher ist.
Das ist, ja, das stimmt.
Aber coole Fragen.
Auf eins müssen wir natürlich eingehen. Federer oder Nadal, beide habt ihr Roger Federer genommen, weil er so, ich sag mal, der etwas elegantere ist und nicht so über die Power und den Willen kommt? Oder was macht ihn für euch besonders?
Team Roger, weil er einfach für mich so fast der kompletteste Spieler ist. Also wenn du den perfekten Tennisspieler suchst, der sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt, so koordinative, konditionelle Faktoren, Technik, Taktik, der mentale Bereich plus dann noch diese Gentleman-Mäßigkeit, die von Roger dazukommt, dann ist der Typ ein absolutes Phänomen. Und deswegen aus Spielersicht bewundere ich den und aus Sicht des Trainers hätte ich so jemanden gerne im Training.
Ja, gut.
Eines Tages.
Gerne mal eine Bewerbung schreiben.
Wir geben uns alles. Also, wir geben alles.
Äußerlich, Nick, gehst du eher Richtung Djokovic.
Ja, vielen
Eigentlich
Dank,
schon so ein bisschen,
Dank,
ne?
Vielen Dank.
Kurze, dunkle Haare, um das mal kurz zu beschreiben.
Danke,
und
danke.
Spielerisch könnte ich es jetzt gar nicht sagen. Vielleicht
ganz
sogar
knapp,
auch.
Ganz knapp dran vorbei.
Ich glaube, ja, Nicks Aufschlag ist schneller als
also
der von Novak.
Genau,
Nova.
So. Ja. Also Novak ruft mich auch öfters mal an und schreibt mir bei Instagram eine DM, so von wegen, ich habe da nochmal die eine oder andere Frage.
Also quasi so wie wir.
nein, Quatsch. Vielen Dank erstmal für das Kompliment, aber das ist eine ganz andere Welt insofern, vor allem, weil er auch einfach ganz andere Gegebenheiten hat und diesen Sport vollumfänglich als absoluter Vollprofi ausspielen kann. Und das ist halt auch eben dieses Schöne, gerade immer die Top Ten zu beobachten, weil es da irgendwie immer auf und ab geht. Und ja, da nur kleine, wie soll ich sagen, Stellschrauben den Unterschied machen. Und das ist das Schöne, gerade auch eben bei der Faszination Tennis insgesamt, nicht nur beim Läufertennis, sondern auch beim Rollstuhltennis, weil gerade diese, ja, ich nenne es mal Feinheiten oben, eben in der Top 10 den Unterschied machen.
Nochmal auf zwei Sachen müssen wir eingehen. Und zwar eine Sache ist, ihr habt euch unterschiedlich entschieden bei Hartplatz und Asche. Bei Hartplatz haben wir bei dir, Nick, ein bisschen die Begründung. Du bist nämlich irgendwie, wir haben uns spaßeshalber aufgeschrieben, Hartplatz-König, deswegen hatten wir mit der Antwort fast gerechnet. Denn da hast du immerhin, so steht es zumindest in Statistiken, eine Gewinnrate von 43%. Und bei der Asche sieht es ein bisschen niedriger aus. Ist das auch der Grund? Liegt dir dieser Platz einfach mehr?
Ja.
Und wieso ist das so?
Mir liegt Hardcourt dahingehend mehr, weil man mobiler auf dem Platz ist, der Ball anders abspringt und ich Hardcourt besser nutzen kann, gerade bei meinem Aufschlag, weil, warum auch immer, fragt mich nicht, aber beim Hardcourt, alleine wenn ich sehe, okay, dieses Turnier ist auf Hardcourt, sei es drin oder draußen, gehe ich mit einer anderen Einstellung da rein, als wenn ich auf Asche spiele, weil bei Asche hast du 578.000 Möglichkeiten, wie dieser Ascheplatz aussieht, wie hart dieser Court ist, wie gut der vorbereitet ist. Da sind zu viele, wie soll ich sagen, Parameter, die unbekannt sind. Und beim Hardcore gibt es eigentlich einen Standardbelag oder einen Standard-Hardcore-Belag, wo man dann weiß, okay, du rollst wie ein Engel über diesen Platz, du brauchst nicht viel Kraft, um vorzukommen, du hast mehr Möglichkeiten, an die Bälle zu kommen, hast ja andere Möglichkeiten zu fahren. Gleichzeitig dann aber auch beim Aufschlag, dadurch, dass der Hardcourt keinen Ball verzeiht, sage ich mal, der Hardcourt dir beim Aufschlag, wenn du einen schönen Aufschlag hast und einen schnellen Aufschlag hast, sehr zugute kommt. Und das ist dann so die Stärke, warum ich auf dem Hardcourt so besser bin als auf Asche.
Niklas, du warst ja Asche, hast Asche favorisiert. Ich finde Asche ja immer so geil, weil man diese meterlangen Slides da hat. Also kennt man ja tatsächlich jetzt von Nadal, der gefühlt an der T-Linie anfängt zu sliden und 5 Meter weiter immer noch am Sliden ist und damit dann irgendwelche Punkte macht. Das finde ich ja immer so Wahnsinn daran.
Ja, absolut. Ja, das ist auch Also nix Begründung zieht total. Ich habe diese Frage allerdings intuitiv als Spieler beantwortet und nicht als Trainer. Als Trainer hätte ich auch definitiv Hardcourt gewählt, weil eben meine RollstuhltennisfahrerInnen auf Hartplatz viel angenehmer fahren können, aus den Gründen, die Nick genannt hat. Aber ich persönlich als Spieler, ich bin einfach so ein Wühler-Typ, ne? Ich stehe dann irgendwie 1,5 Meter hinter der Grundlinie und spiele den Ball 800.000 Mal zurück, bis der Gegner den in den Zaun knallt. Und deswegen kommt mir einfach als Spieler so Asche entgegen. Aber als Trainer würde ich auch Hardcore wählen. Und wenn ich selber Rollstuhl fahren müsste, dann würde ich erst recht Hardcore wählen.
Wie sieht denn deine Gewinnbilanz, deine Siegesbilanz aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir überhaupt nicht beantworten. Ich kann dir nicht mal sagen, wann ich das letzte Turnierspiel oder ranglistenwertiges Spiel gemacht habe. Ich habe irgendwann die Seite gewechselt, ne, auf die Trainerseite. Und ab dann wurde es irgendwann frustrierend, selber noch Turniertennis zu spielen, weil ich immer nur Bälle reinspiele den ganzen Tag und selber gar nicht ins Matchen kommen. Und dann spiele ich gegen irgendwen und denke so, oh, den musst du so locker auf der Pfanne haben, Niklas Höfgen, und du brichst dir hier voll einen ab. Und dann bin ich tatsächlich so konsequent und sage, dann lässt es ganz. Also ich bin gemeldet hier, wo wir gerade sitzen, im TC Weiden, im Verein, sage den Jungs aber ganz konkret, Leute, rechnet nicht mit mir. Wenn wirklich Not am Mann ist und ich Zeit habe, dann spiele ich. Aber ich bin weder im Schlag, noch habe ich die Zeit für selber Turniertennis zu spielen.
Letzte Sache, auf die wir noch eingehen wollen bei erster Verlierer oder zweiter Gewinner. Nick, du hast dich oder ihr habt euch beide für Avocado entschieden, obwohl es praktisch deinen zukünftigen Beruf, den Advokat, zur Auswahl gab. Du bist Jurist.
Ich wusste nicht, ob ich die Vorlage verwandeln soll.
Ihr seid immer so gut vorbereitet.
Ich wollte gerade sagen, so, eure Vorbereitung ist echt unfassbar gut. So. Es ist sehr sympathisch. war Intuition. Also es war einfach, vielleicht habe ich auch ein bisschen Hunger jetzt nach dem Spiel gehabt. So, und ich glaube, es war mehr Bauchgefühl wortwörtlich oder Hunger als groß darüber nachgedacht. Aber das stimmt genau.
Aber um mal kurz auf Jura und dein Studium vielleicht zu sprechen zu kommen. Also ich habe niemanden kennengelernt, der Jura studiert und dem es, ja, ich sag mal, wirklich Spaß gemacht hat und der da ja so locker flockig durchgegangen ist. Es war immer eine Qual. Bei dir auch? Und hat sich die Qual dann am Ende auch gelohnt?
Noch guckt der ausdruckslos.
Nein, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ein Jurastudium ist einfach ganz und gar nicht so. Und ich bin froh und stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Vor allem, weil man am Anfang nie weiß, wo man sich darauf einlässt beispielsweise. Vor allem, weil ich auch aus keiner Juristenfamilie oder aus keinem Juristenumfeld komme. Aber mir hat es irgendwie seit dem ersten Semester Spaß gemacht. Und das Schöne ist an diesem Studium, jeder geht da so ein bisschen seinen eigenen Weg und findet für sich heraus, wie man mit dem Druck oder mit diesem Examensdruck, das ist halt insbesondere das Krasse im Studium, wenn es dann aufs Examen hingeht, weil ja die Strukturen da so sind, dass du die besten Noten in der Uni bzw. im Studium schreiben kannst. Am Ende musst du aber das Staatsexamen gut schreiben, um da dementsprechend Ausblicke bzw. berufliche Perspektiven zu haben. Und mich hat eigentlich so diese Thematik sehr fasziniert und ich fand so diesen Ausgleich schön zwischen kognitiver Anstrengung, also mentaler Anstrengung und körperlicher Anstrengung durch Sport oder durch Rollstuhltennis oder insgesamt durch Fitness. Und das hat sich dann immer super ergänzt, weil man vom Kopf dann Denksport leisten musste und gleichzeitig dann auch körperliche Fitness. Und das hat sich dann irgendwie so von der einen zur anderen Seite immer so hochgeschaukelt, dass man dann gesagt hat, so, boah, nee, ich kann jetzt nicht mehr lernen. Ich muss jetzt irgendwie eine Runde Handbike fahren, ab ins Gym, einfach mal stumpf eine Runde pumpen und dann ist der Kopf wieder frei und am nächsten Tag geht's weiter. Aber gleichzeitig geht das eine nicht ohne das andere. Von daher war das immer ein gutes Wechselspiel.
Nick, kurz, du hast es eben schon erwähnt, spastische Diaparese, unheilbare Muskelschwäche ist das. Du bist aber durchtrainiert, also durchtrainierter als wir zwei. Wir sind ja eigentlich eher so Lauchs.
Danke,
musst du mehr trainieren, um so einen Athletenkörper dann am Ende zu haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Oh, das ist eine gute Frage. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Aber ich weiß nicht, ob ich mehr trainieren muss. Ich muss auf jeden Fall mehr essen aufgrund der Spastik bzw. spastischen Einschränkungen. Und ich habe das große Glück, dass die Ärzte wussten nicht ganz genau, wie sie es definieren sollten, dass ich einen Sauerstoffmangel bei der Geburt hatte. Und dadurch mit Notkaiserschnitt rauskam oder zur Welt kam und danach hatte ich ganz hohes Fieber und die Ärzte wussten nicht ganz genau, wo das herkam. Und dann hat sich so im Laufe der Entwicklung herausgestellt, okay, irgendwie sind die Beine doch sehr angespannt, beziehungsweise ist der ganze Körper die ganze Zeit unter Spannung. Das ist jetzt nichts, was aktiv kommt, sondern ja, neurologisch bedingt sein muss. Ich habe aber das große Glück, dass, obwohl normalerweise diese Behinderung mit einer schwer geistigen Behinderung einhergeht, dass da zum Glück oben ja wenig bis nichts kaputt ist. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Naja, du hast ein Jurastudium hinter dir.
Deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Schwerbehindertenausgleich.
Genau so. Und dementsprechend, das glaube ich, so eine Motivation ist für mich, noch mehr zu geben beim Training oder auch ne, im Fitnessstudio, wenn man dann, ich bin bei uns im Fitnessstudio der einzige Rollstuhlfahrer. Klar kassiert man dann einige Blicke, beziehungsweise ne, das sind meistens dann immer neugierige Blicke, aber das ist mehr so eine Motivation, das Beste aus der Situation zu machen und zu sagen, Sport hilft einem unfassbar in der Beweglichkeit. Man lässt der, wie soll ich sagen, der Spastik nicht die Oberhand, sondern trainiert dann immer so, okay, ich habe jetzt beispielsweise im Beugern die Spastik sitzen und in den Adduktoren und dann trainiere ich dementsprechend gegen diese Spastik und mache dann einfach die Muskeln und den Strecker einfach stärker, sodass die Spastik da keine Chance hat. Schön wäre es, wenn es so einfach ist in der Theorie, aber ich glaube, das ist so ein auch so ein Wechselspiel wieder, weil es dann gleichzeitig eine Motivation für mich ist, ja einfach am Ball zu bleiben und diese Selbstständigkeit auch eben durch diese körperliche Fitness aufrechtzuerhalten.
Du hast es jetzt so beiläufig erwähnt, du isst so viel. Also kann man das in Zahlen ausdrücken?
Ich XY Tonnen Nudeln. Das ja, genau Michael so, Schumacher das hat das immer in seiner Karriere.
Ich habe mal eine Zeit lang getrackt, wie viel ich wirklich gegessen habe. Das waren dann halt schon an die 4.000, 5.000
Kalorien,
die am Tag dann halt einfach gebraucht hast, um halt eben aufzubauen, weil meine Beine einfach oder auch mein linker Arm, meine linke Seite dann immer permanent unter Spannung stehen und man dementsprechend das, ja, wenn wir jetzt auch Lehrgänge beispielsweise haben, bin ich immer froh, in der Gruppe zu essen, weil da meistens immer einer ist, der es nicht aufschafft, so nach dem Motto und ich dann einfach ein bisschen mehr Bedarf habe, genau so, und das brauchst du dann halt einfach, um eben die Energie zu liefern.
Da hätte ich aber unter den Voraussetzungen hätte ich eben auch Avocado gerufen. Aber sowas von da schön, ja, genau. Schön fettig und so ist schön was drin.
Ja,
ich meine, 4.000-5.000 muss man jetzt vielleicht nochmal einordnen. Das ist ja fast doppelt so viel, wie jemand, der keinen Sport macht, männlich ist, sonst verbraucht. Genau. Das ist man ja so bei 2-3, glaube ich. Genau. Niklas, achtest du denn darauf als Trainer? Also, oder gibst du ihm einen Trainingsplan mit? Oder macht er das sowieso auch von sich? Ernährungsplan? Oder bist du nur fürs Tennis zuständig?
Wir haben ja auch gerade schon über dieses Gesamtpaket von Roger Federer gesprochen, ne? Und natürlich probiere ich als Nationaltrainer auch dafür zu sorgen, dass dieses Gesamtpaket bei meinen Sportlerinnen und Sportlern irgendwann mal vorhanden ist. Das kann ich aber gar nicht selber abdecken. Also auch wenn ich irgendwie Sportwissenschaften studiert habe und so weiter, habe ich Leute in meinem Team, die einige Dinge viel, viel besser können als ich. Also wir sind ein sehr professionelles Team aus TennistrainerInnen, aus Physios, AthletiktrainerInnen, ErnährungsberaterInnen und einem Sportpsychologen. Das heißt, wir können den Bedarfen, die unsere SpielerInnen signalisieren, weil sie sie selber merken, oder Bedarfe, die wir glauben zu bemerken, dann schon abfangen. Und da spielt Ernährung auf jeden Fall eine Rolle.
Du als Bundestrainer, wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs? Also ich stelle mir das eigentlich so vor, dass du wahrscheinlich so 3 Wochenenden im Jahr überhaupt nur zu Hause bist. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist es auch falsch gedacht.
Ich mache ja nicht nur diesen Nationaltrainer-Job, sondern mein ganzes Leben oder mein ganzes Arbeitsleben, manchmal auch das Privatleben.
Bam, bam, bam.
Was ist nochmal was? handelt von diesem Inklusion im Tennisbereich. Also ich arbeite für die Gold-Krämer-Stiftung und leite da ein Projekt, das heißt Tennis für alle. Und da geht es darum, Teilhabemöglichkeiten zu schaffen für Menschen mit Behinderung im Tennis. Dann habe ich diesen Nationaltrainer- oder Cheftrainer-Job im Deutschen Behindertensportverband für Rollstuhltennis, habe einen Lehrauftrag für Tennis an der Deutschen Sporthochschule, an der ich auch promoviere zum Thema Inklusion im Tennis. Und das verwebt sich alles ineinander. Ach genau, und im Deutschen Tennisbund bin ich Referent für Inklusion und Parasport.
Wir wollen hier nichts unter den Tisch fallen.
Ja, also. Eben. Hast du eine 10-Tage-Woche oder wie läuft das?
Genau.
Ich die klassische.
Nein, und dadurch, dass das alles ineinander greift, ist das handelbar. Manchmal ist es aber auch kompliziert, weil ich mich von einigen Sachen nicht so gut abgrenzen kann. Und ich bin dann aber durch diese Sachen schon irgendwie so roundabout, ja, 35 Wochenenden im Jahr oder so unterwegs, weil dann gebe ich an dem Wochenende halt irgendwie eine TrainerInnen-Fortbildung, an einem anderen Wochenende mache ich einen Schnupper-Workshop Blindentennis und dann wieder an anderen Wochen oder Wochenenden bin ich halt mit meinen Rollstuhltennis-LeistungssportlerInnen unterwegs. Und das ist aber auch okay, also ich habe mir das ja ausgesucht und das finde ich toll und jetzt gerade kann ich das machen. Wie das dann so in 10 Jahren aussieht oder so, dann das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ich habe mal Lehramt studiert, vielleicht mache ich auch noch ein Referendariat und werde dann irgendwann einfach Sport- und Deutschlehrer an irgendeiner Gesamtschule.
Und dann schön verbeamtet. Und
ja, genau, verbeamtet und dann gebe ich noch ein bisschen Tennistraining und wenn Nick dann irgendwann Grand Slam spielt, dann ruft er mich an und sagt, Niklas, es ist soweit.
Ich brauche dich hier. Keine Wahl. Auch noch vielleicht so aus Spielersicht macht es unfassbar viel Spaß, mit Niklas zu arbeiten, weil er wirklich ein krasses Pensum fährt, sowohl beruflich auf dem Platz als auch neben dem Platz und überall seine Finger mit im Spiel hast, aber auch da eine enorme Professionalität jetzt auch über die Jahre reingebracht hat, was man da auch einfach mal an dieser Stelle honorieren muss. Und das ist schön, dass du dann diese Motivation mit uns dann auch teilst und was ja einen guten Tennistrainer oder einen sehr guten Tennistrainer halt auch aus.
Das ist auf jeden Fall ansteckend, das haben wir eben auch schon gemerkt. Genau, das ist meistens das Wichtigste, damit irgendwo so ein
jetzt
bisschen
bin der Funke, ja ganz gerührt,
Funke überspringt.
Aber das ist ja eben ja nicht nur Rollstuhltennis, so hast du es gerade ja gesagt, Nick. Es ist ja Tennis für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung oder eben blinde Menschen komplett. Es ist alle möglichen Arten von Beeinträchtigung. Dann bist du ja so gesehen so ein bisschen der inklusivste Bundestrainer auf alle Sportarten gemünzt Deutschlands, wenn man will. Vielleicht sogar der Welt, wer weiß das schon.
Wer weiß, genau. Soweit können wir jetzt nicht greifen, ich glaube, es gibt natürlich diverse Menschen auf der Welt, die irgendwie Rollstuhltennistraining geben und oder Blindentennistraining, Gehörlosentennis, Lernbeeinträchtigung und so weiter. Ja, aber vielleicht ist das besonders, dass jemand all diese Bereiche macht und mitgestaltet. Aber ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so mein Anspruch, wenn ich merke, das läuft irgendwo nicht, dann habe ich keinen Bock darüber zu meckern, dann muss ich da halt irgendwie mitgestalten. Und das ist Fluch und Segen zugleich vielleicht, aber so kann man dann den deutschen Tennissport ein bisschen inklusiver machen und das ist ja was mich glücklich macht und was mich erfüllt und was auch anderen Menschen was bringt. Also ich gehe abends ganz zufrieden ins Bett und kann dann auch meistens ganz gut schlafen.
Ich würde gerade sagen, ist da überhaupt noch Schlaf da? So ja, von den Zeitkontingenten.
Ja, alles gut, alles gut.
Wie viel hast denn du unter deinen Fittichen? Wie viel Sportlerinnen?
Genau, Sportler. Also wir haben hier in Köln in unseren Tennis für alle Trainings ungefähr 40 Sportlerinnen und Sportler mit unterschiedlichen Behinderungen, die teilweise inklusiv trainieren oder halt exklusiv in ihren Sportarten. Was ganz toll ist, was wir hier gestartet haben, sind unsere bunten Helden. Das ist so eine Ball- und Bewegungsschule für Kinder mit Behinderung zwischen 5 und 9 Jahren. Da sind die auch komplett gemixt. Und dann kommen halt ja bundesweit noch ein paar SportlerInnen dazu, jetzt zum Beispiel im Rollstuhltennis-Leistungssportbereich, die halt nicht hier bei mir in Köln wohnen. Und die betreue ich dann auf Lehrgängen oder halt auf Turnieren.
Und wenn du jetzt mal so die verschiedenen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Gruppen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen siehst, gibt es da irgendwas, was dich irgendwie so besonders beeindruckt? Also ich meine, es ist alles auf seine Art und Weise wahrscheinlich einfach beeindruckend. Wir haben jetzt eben nur in Anführungsstrichen Rollstuhltennis kennengelernt. Die anderen wissen wir jetzt noch nicht so, wie das funktioniert so direkt. Was hat dich da so am meisten irgendwie geflasht? Weil du bist da ja auch wahrscheinlich ja so ein bisschen unbedarft erstmal rangekommen an diese ganze Geschichte.
Genau, ich bin relativ unbedarft an den Behindertensport rangekommen und habe dann mit den Leuten gesagt, so meinetwegen können wir das ausprobieren, learning by doing und das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das war so der Einstieg und dann hat sich das eben professionalisiert und ich habe mich auch sehr in meinem Studium dann damit beschäftigt, meine Bachelor- und Masterarbeiten darüber geschrieben, wie gesagt, jetzt folgt die Promotion und eigentlich kann ich von Glück sagen, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht irgendwie beeindruckt nach Hause gehe, weil wirklich ganz viele Dinge passieren, manchmal große Sachen und manchmal ganz kleine Sachen, wenn zum Beispiel auch Kinder ins Training kommen, die so wahnsinnige Fortschritte machen. Es gibt Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen in unseren Trainings, die sich wenig mit fremden Menschen unterhalten und nach ein paar Trainingseinheiten kommen die ran und klatschen ab und erzählen von Schule. Dann gibt es Menschen, die mit Sehbehinderung ins Training kommen und die ersten Einheiten nur am Ball vorbeischlagen. Und wenn die den ersten Ball satt treffen, die Freude zu sehen, das ist schon großartig. Also es gibt so viele kleine und große Momente. Unser ältester Spieler im Team, der Steffen Sommerfeld aus Berlin, der ist 52. Und mit dem war ich letztes Jahr auf einem Turnier in Tschechien. Und dieser gestandene Mann, der fast doppelt so alt ist wie ich selber, hat dann ein Match gewonnen gegen jemanden, gegen den er noch nie gewonnen hat. Ich sitze auf der Bank, der fährt ran, fängt an zu weinen und umarmt mich und ist so glücklich. Und ich denke, das darf man sagen, da ist Steffen gar nicht traurig drüber. Und das sind einfach so Momente mit den Kids und mit den Leuten, das kannst du auch gar nicht bezahlen oder in Zeit aufwiegen oder so.
Klingt super, jetzt weiß man, wieso du es machst, quasi in allen möglichen Bereichen, nicht nur beruflich, freizeittechnisch, promovierend, was auch alles noch dazugehört. Schön. Nick, bei dir ist ein bisschen anders, also du bist nicht der Tennis-Nerd von Geburt an, so wie es zumindest bei Niklas durchklingt. Du hast 2007 mit Tennis angefangen und wenn wir da richtig informiert sind, fing das Ganze ein bisschen auf dem Geburtstag von einem Kumpel an,
genau.
Wo du das irgendwie gesehen hast, weil der Onkel von dem Kumpel die Tennisanlage gemietet hat, richtig, oder wie war das? Oder wie bist du da zum Tennis gekommen?
Völlig, völlig begeistert, so die ganzen Insider-Stories. Ja, genau, also das war... damals noch, als ich zur Schule gegangen bin, war ein Alter, wo jeder irgendwie so nach einer Sportart gesucht hat. Die einen waren irgendwie im Fußballverein und ich hatte noch nicht so das gefunden, was mir so richtig Spaß macht. Hatte mit Rollstuhlbasketball in der Reha mal angefangen, irgendwie da mal so, wenn man längerer Reha-Aufenthalt gewesen ist, schon von klein auf irgendwie mal da so mitgespielt. Vor allem, weil ich irgendwie so mal der flinke Fahrer war, sage ich mal, aber es war nicht so eine Sportart, die mich so erfüllt hat und glücklich gemacht hat. Und dementsprechend, ja, kam dann eine Einladung vom Schulkollegen, dass er seinen Geburtstag auf einer Tennisanlage feiert. Und ich war zuerst okay, bisschen skeptisch von wegen, ja, was soll ich denn auf einer Tennisanlage? Ja, mein Onkel machte auch irgendwas mit Rollstuhltennis, also wird's dann auch irgendwie Tennis spielen? Und ich so, ja, okay, ich komme mal mit, ansonsten esse ich da lecker Kuchen, habe ich auch kein Problem mit. Und dann fing dieser
so Tennis- das, was wir auf Geburtstagen
uns machen. Ja, das genau so, das war dann so die Perspektive. Und ich fand es so, ne, sowieso cool, dass er mich gefragt hat und dementsprechend sind wir da mit voller Mannschaft aufgelaufen. Was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass das Bundeszentrum bzw. Leistungszentrum für Rollstuhltennis damals in Deutschland gewesen ist und der Onkel von ihm einfach Nationaltrainer für Rollstuhltennis gewesen ist, back in the days. Und dem sind praktisch beide Augen ausgefallen, als ich dann auf die Anlage gerollt kam. Und so fing das dann halt an, dass er mich dann mal rausgenommen hatte neben den ganzen Aktivitäten und meinte, komm, jetzt zocken wir mal eine Runde zusammen, also zu zweit. Und dann hatte ich so eine 15-minütige Trainingssession, so vergleichbar wie bei euch, dass er gesagt hat, hier, das ist mal ein Sportrollstuhl, so setze ich mal da rein, jetzt fährst du mal ein bisschen und jetzt schlägst du mal so. Und dann nach diesen 15 Minuten habe ich meinen ersten Aufschlag übers Netz geschafft, hatte da so viel Spaß mit, dass ich dann gesagt habe, so ja, okay, wie sieht das aus, wie kann man bei euch trainieren? Dann trainierst du einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Lässt sich natürlich, Grüße an meine Eltern, immer von deinen Eltern da zur Tennisanlage fahren, die waren Klassiker. Auch
begeistert. Das ist aber wirklich, so. Das gilt für alle Sportarten.
Genau, so, und, dann kamen noch die Tennisstunden dazu, so, die waren auch begeistert und dann meinte der Trainer so nach einem halben Jahr, jetzt spielst du dein erstes Juniorenturnier international. Und ich war zu dem Zeitpunkt 15 und meinte dann halt nur, ja, ich war aber noch nie von zu Hause weg, also sprich, das war so die erste große Reise auch für mich persönlich. Und das war dann in doppelter Hinsicht eine Challenge und ich habe auf gut Deutsch bei diesem Turnier voll auf den Sack gekriegt. Also ich glaube, ich bin Letzter oder Vorletzter geworden, aber mir hat diese Erfahrung so viel Spaß gemacht und mich hat das unfassbar bereichert, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt weiter. Und dann mehr trainiert, anders trainiert, sich verbessert und es hat sich dann halt alles irgendwie so entwickelt, wofür ich unfassbar dankbar bin und auch sehr glücklich bin, dass ich diese Erfahrung insgesamt mit Tennis habe und dass Tennis so mein Leben bereichert.
Niklas, wie bist du denn dann auf Nick aufmerksam geworden oder wie habt ihr die zwei denn dann zusammengefunden?
Genau, ich hatte den Luxus, dass ich sozusagen in ein halb gemachtes Nest mich setzen konnte. Also ich habe eine gewisse Struktur übernommen. Und als ich das übernahm, war Nick schon Teil des Kaders. Und im Grunde genommen ist diese Geschichte von Nick, so zufällig sich das anhört, ist das die Regel in ganz vielen Behindertensportarten und war auch bis vor einer kurzen Zeit die Regel im Rollstuhltennis, dass eigentlich alle Leute, die aktuell erfolgreich sind im Rollstuhltennis in Deutschland, mehr oder weniger Zufallsprodukte sind, weil es diese systematische Förderung und Sichtung und Lehrgänge, Mannschaften und so weiter, das war noch sehr in den Kinderschuhen. Und so langsam ist aber der Deutsche Tennisbund in Kooperation eben mit dem Deutschen Behindertensportverband und anderen Institutionen so weit, dass da Struktur und System reinkommt. Also dass man davon wegkommt, dass erfolgreiche Rollstuhltennisspieler in Zufallsprodukte sind, sondern das Ergebnis von systematischer Förderung.
Du hast, Nick, eben das angesprochen, hast gesagt, du bist da so draufgerollt auf dem Platz. Dafür muss es ja barrierefrei sein. Das kommt mir nur gerade noch, weil wir eben das hier auch gesehen haben. Die meisten Plätze sind's, aber wir Fußgänger haben eine kurze Abkürzung genommen über so einen Bordstein. Das ist ja auch was, was vielleicht Leute eher anzieht, wenn sie merken, ich komme auch mit dem Rollstuhl leichter drauf, dann komme ich auch mal lieber zum Training. Wie ist das denn in Deutschland so, die Tennisplätze, wie inklusiv sind die schon oder wie viel Luft ist da noch nach oben?
Ja, im Grunde genommen gibt es zwei Dinge. Zum einen Vereine, die jetzt sagen, ach krass, es gibt auch Rollstuhltennis, wir würden gerne umbauen und barrierefrei werden, um ein Angebot zu machen. Und dann gibt es auch Anlagen, die sind von vornherein barrierefrei, aus Zufall sozusagen, da wird aber kein Rollstuhltennis gespielt. Also es ist immer eine Frage des Bewusstseins. Das heißt, da muss eigentlich die Tenniswelt ein Bewusstsein entwickeln für Tennisdisziplinen von Menschen mit Behinderung. Und andererseits wissen auch nicht alle Menschen mit Behinderung, welche Tennisdisziplin es für sie gibt. Also wenn du einen Rollstuhlfahrer oder eine Fahrerin auf der Straße triffst und sagst so, na, mal Lust auf Rollstuhltennis, dann kann es auch passieren, dass sie sagen, ach, man kann Tennis im Rollstuhl spielen. Und wenn sich diese beiden Welten annähern und gleichzeitig mehr Barrieren abgebaut werden, Barrieren gibt es ja unterschiedlichster Art, nicht nur baulich, sondern auch finanziell oder kommunikativ oder in den Köpfen, so klassischer Spruch, erstmal müssen die Barrieren in den Köpfen abgebaut werden, dann wird Teilhabe erst ermöglicht und dann wird es vielleicht irgendwann ganz normal, dass es in den fast 9000 Tennisvereinen, die es in Deutschland gibt, auf jedem Dorf gibt es ja durch den Bäckerboom irgendwie einen Tennisclub, wenn die diese Dinge ineinander greifen, ne? Also das Bewusstsein und die entsprechenden Maßnahmen, um halt die Struktur zu verändern, dann ist Inklusion tatsächlich angekommen und eine Selbstverständlichkeit und dann kann ich vielleicht auch Lehrer werden und dann brauchst du mich gar nicht mehr.
Das heißt, du stößt es nur an, dann läuft alles von alleine.
Ja, genau. Also Inklusion, ich habe das ja nicht erfunden. Ne? Also das war schon da, irgendwie wie so ein kleines Pflänzchen in einem Garten und ich bin halt da hingegangen und habe da rumgegossen und ein bisschen abgeschnitten und gepflegt und jetzt so langsam wächst das ganz gut.
Nick, wie sind so deine Erfahrungen, was Barrierefreiheit angeht? Gibt es immer mal wieder doch noch Plätze, wo du denkst, ja, verdammt, also habt ihr mal wieder nicht von 12 bis Mittag gedacht.
So schlimm ist es zum Glück nicht. Na, aber ihr habt es schön auf den Punkt gebracht. Eigentlich gibt es ja so zwei Barrieren. Einmal so diese baulichen Barrieren von der Anlage oder im Alltag. Okay, irgendwo, so wie wir gerade auf dem Platz gerollt sind, so ja, das ist eine erhöhte Kante. Wie sollte das für einen Rollstuhlfahrer aussehen? Klar, man kommt irgendwie über diese Kante, auch gegebenenfalls mit Hilfe. Aber die könnte man, oder diesen Stein könnte man gegebenenfalls ja auch rausnehmen oder dann halt irgendwie mit einer Rampe oder irgendwie so anebnen. Und gleichzeitig gibt es dann auch so diese Barrieren in den Köpfen von Platzwerten einfach so von wegen, okay, ja, die Rollstühle, die machen mir jetzt aber den Platz kaputt. Das habt ihr ja selber gesehen, als wir da über den Platz gefegt sind. Da waren natürlich dann halt, Bremsspuren offen oder wenn wir unsere Turns gemacht haben, Spuren auf dem Platz, die aber sofort verschwunden waren, als wir den Platz wieder abgezogen haben. Also wenn da eine Mannschaft auf dem Court steht, die dann halt da ihre Links-Rechts-Slides übt und auch ein schönes Training absolviert hat, ist der Platz auch mal ein bisschen überpflügt. Und wir machen den Platz nicht kaputt, beziehungsweise es bleiben halt keine Schäden durch den Sportrollstuhl vorhanden, sondern man zieht den einfach ganz normal ab und gut ist. So, das gilt es dann aber auf der anderen Seite, von unserer Seite, auch mit, wie soll ich sagen, offenem Arm zu erklären und halt zu zeigen, nein, Rollstuhltennis oder der Sportrollstuhl macht nichts kaputt, so, und kommt mal her und zeigt mal und wir spielen mal zusammen. Oh, und dann kommt so dieser, wie soll ich sagen, dieser Coinflip, wo, oh, das ist aber interessant, ja, das ist aber toll, und nee, und dann müssen wir aber, nee, da müssen wir auch mal was machen, so, dann müsst ihr auch mal zu uns in den Verein kommen und da müssen wir auch mal irgendwie so eine offene Veranstaltung machen, Rollstuhlfahrer, Läufer zusammen. Also ich finde, das ist dann immer so ein schönes Wechselspiel zwischen offener Seite von den Tennisvereinen und offener Seite von der Spielerseite, und ich finde, wenn man da so diesen Weg Hand in Hand geht und nicht sagt als Rollstuhlfahrer, nee, ich erwarte jetzt von den anderen, dass ich da irgendwie jetzt integriert werde. Das ist so der falsche Ansatz. Und gleichzeitig darf sich auch ein Tennisverein nicht mit der Erwartungshaltung hinstellen oder sich so völlig verschränken gegenüber Rollstuhltennis, weil ich glaube, da geht sehr, sehr viel Potenzial und sehr, sehr viel Freude auch verloren, weil beide Seiten voneinander profitieren können.
Inklusion entsteht halt immer durch Begegnung. Also am spielerischsten oder am leichtesten. Natürlich kann ein Tennisverein Barrieren abbauen, baulich, aber das kann auch sein, dass er dadurch immer noch nicht inklusiv ist. Wenn jetzt der Nick zum Beispiel in einen Verein kommen würde, hat da sein ein Ansprechpartner, zum Beispiel einen Trainer oder eine Trainerin, die machen eine Stunde Training und dann fährt Nick wieder nach Hause. Dann ist er sozusagen ein exklusiver Gast auf dieser vermeintlich barrierefreien Anlage. Aber dann würde ich immer noch nicht von einem inklusiven Club sprechen. Und da ist eben Begegnung ganz wichtig. Also ich kann als Wissenschaftler noch so viele spannende Forschungen machen oder Publikationen rausgeben, die Leuten erklären, wie Rollstuhltennis funktioniert. Aber eine Trainingseinheit zusammen mit Nick, so wie ihr das gerade gemacht habt, sorgt für viel mehr Inklusion als jeder Artikel, den ich rausbringe.
Das ist ja auch vollkommen egal, sag ich mal, wie du diesen Begriff definierst oder dann halt auf dieser wissenschaftlichen, kannst du halt noch so viele Promotionen bzw. Doktorarbeiten im theoretischen Teil verfassen und sagen, so müsste es laufen, man muss es dann einfach ausleben und das ist halt eben so das Schöne und ja, ich freue mich dann immer halt auf ein offenes Ohr zu treffen und dann, ich glaube, die Empfänglichkeit auch insbesondere für Rollstuhltennis ist in den letzten Jahren auch sehr stark gewachsen, also das ist mittlerweile angekommen.
Sagt Nick Nobbe, und das möchte ich an der Stelle noch loswerden, hammergeiler Name. Hammergeiler Name fürs Radio, für den Podcast. Nick Nobbe, finde ich
steht klasse. Steht die Alternativkarriere
schon. Rasender Reporter Nick Nobbe.
Ja, genau. Rollender Reporter Nick Nobbe.
Ja, das stimmt. Also Nick Nobbe, Rollstuhl-Tennisspieler und eben sein Bundestrainer Niklas Höfgen. Vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht, sowohl natürlich das Gespräch als auch ja, die Trainingseinheit, die wir vorher mit euch bestreiten durften. Ihr habt uns ja mal so ein bisschen rangenommen und wir durften vor Ort quatschen.
Wir durften wirklich vor Ort Wahnsinn. Quatschen. Ja, es ist wirklich ein Relief, sagt man doch so schön. Ne? Bevor ihr gleich nochmal die Chance bekommt, bei uns die letzten Worte zu wählen und zusammen in Gedichtform, wie auch immer, was auch immer ihr sagen wollt, das uns oder beziehungsweise unseren Hörerinnen und Hörern mitzuteilen, danken wir euch draußen nochmal fürs Zuhören. Gerne Feedback an allesparapodcast@gmail.com. Gerne auch bei Facebook oder Instagram. Wie gesagt, da könnt ihr auch sehen, wie wir uns angestellt haben, beziehungsweise wenn ihr jetzt eine Sehbeeinträchtigung habt, es zumindest bestimmt hören, denn ich glaube, manchmal habe ich ein bisschen zu laut geflucht. Ne? Du hast mich einmal ermahnt, hier erstmal im Tennis nicht so
ja, Schimpfwörter. Das ist nicht auf der Aufnahme.
Das ist nicht gut. Okay, dann habe ich da nochmal Glück gehabt. Also, wie gesagt, klickt da gerne rein und schaut euch das mal an.
So, und das reicht dann jetzt auch von uns. Dorian Aust und Philipp Wegmann sind raus. Wir melden uns mit Folge 15 in 2 Wochen wieder. Tschüss und ja, jetzt Nick und Nick, eure Bühne.
Ja, mein Abschlusswort ist, Tennis ist für alle da. Jeder hat das Recht darauf, Tennis zu spielen und Spaß daran zu finden. Und ich möchte einfach jeden einladen, Menschen ohne Behinderung, die im Tennisverein aktiv sind, diesen Verein zu öffnen und Menschen mit Behinderung sich zu trauen, auf den Tennisverein zuzugehen und Rollstuhltennis, Blindentennis, Gehörlosentennis, Tennis von Menschen mit Lernbeeinträchtigungen einfach auszuprobieren. Es kann nur gut werden.
Vielen Dank erstmal an euch beide für die Einladung und eure Bereitschaft, überhaupt Rollstuhltennis auszuspielen. Ich fand es unfassbar cool und interessant und ja auch echt witzig, dass ihr beiden so ein gutes Team seid. Also man merkt, dass ihr auch vor allem Spaß aneinander und mit dem Projekt habt. Danke für die Einladung. Ich hoffe, dass euch die Folge auch gefallen hat. Sollte da irgendeiner von euch Rollstuhltennis ausprobieren wollen, sei es als Läufer oder als Rollstuhlfahrer, könnt ihr uns auch gerne über Rollstuhltennis Deutschland, Niklas Höfgen bei Social Media oder Rollinator94 bei Instagram anschreiben. Dann finden wir irgendwie einen Ansprechpartner für euch. Macht's gut und haut rein.